Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder zur Vorlesung Reiz und Rührung über ästhetische Empfindungen begrüßen. Das letzte Mal, Sie erinnern sich, habe ich mich ein bisschen versucht, dem Phänomen der Spannung und des Spannenden und der Empfindung des Spannenden anzunähern. Ich darf noch einmal vielleicht in Erinnerung rufen als Überleitung, dass das Spannende und Spannung ja zu zentralen Kategorien zumindest unserer kulturindustriell geprägten Welt des ästhetischen Alltags geworden sind. Wir suchen Spannung an allen Ecken und Enden. Es gibt eigene Genres, Thriller, Spannungsliteratur, Filme, die sich dadurch auszeichnen. Und Spannung und das Spannende und das Prädikat, es ist spannend oder ich empfinde etwas als spannend, Sie wissen, es ist ein ganz wesentliches Moment auch in unseren ästhetischen Beurteilungen beziehungsweise für unsere ästhetischen Präferenzen und Vorlieben. Ich habe darauf verwiesen, nur noch als Erinnerung, dass sozusagen drei wesentliche Elemente diese Idee der Spannung kennzeichnen. Auf der einen Seite das Element der, nennen wir es mal, Bipolarität, das Element des Gegensatzes, des Kontrastes, der eine Sache in ein Spannungsverhältnis bringt, das heißt zwischen unserer gespannten Aufmerksamkeit und einem gespannten Bogen herrscht durchaus nicht nur eine etymologische Verwandtschaft. Gleichzeitig bedeutet aber Spannung nicht nur ein Gegensatz an sich, es können Gegensätze auch statisch sein, da tut sich nichts, sondern das Spannende entsteht genau dann, wenn wir in der Gegensätzlichkeit oder aus der Gegensätzlichkeit so etwas wie eine Erwartung auf eine Auflösung dieser Spannung entwickeln können. Sie wollten eine Frage stellen? Ist das... Aber ich glaube nicht, dass das von hier aus...
Ich gehe zum Portier.
Ja, ich weiß nicht, was das ist. Wir haben alle Medien ausgeschaltet. Das Einzige ist die Herrschaft, die euch im Moment betrieben ist. Und die wird ja. Den verdient auch aus dem Laden. Besuchung ist es auch nicht, weil die ist ausgeschaltet.
Spannend.
Bitte?
Spannend.
Spannend, ja. Hörsaal seinen Ursprung hat. Tut mir leid, aber das liegt nicht, wie man so sagt, in meiner Macht. Aber mein Assistent versucht gerade das Problem zu lösen. Ansonsten musste ich euch bitten, wenn das hinten vor allem stark ist, das einfach nur vorkommen. Es sind noch Plätze frei. Ist es der Lautsprecher? Ja, aber es sind... Es ist hier alles ausgeschaltet, was ich ausschalten kann. Tut mir leid. Ich versuche halt lauter zu sprechen und muss mich für diese Beeinträchtigung entschuldigen, die sozusagen nicht in meinem Bereich liegen. Woran ich noch einmal erinnern wollte, es ist also sozusagen diese Spannung, die aus einem Kontrast, aus einer Gegensätzlichkeit entsteht, die nicht statisch sein darf, sondern die in gewisser Weise eine Erwartungshaltung nach einer Lösung hervorrufen muss, auf ein offenes Ende, auf ein Ereignis, auf etwas, was erst kommen wird. Das scheint mir ganz entscheidend zu sein, dieser Faktor der Zeit, der auf der einen Seite in einer Erwartung besteht und auf der anderen Seite diese Erwartung natürlich so strukturiert, dass man nie bei dem bleiben kann, was ist, sondern seine ganze Aufmerksamkeit auf das richtet, was kommen könnte. dass das Ganze sozusagen nicht nur rein ästhetische Bedeutung hat, ergibt sich vielleicht, wenn Sie einmal kurz überlegen, wenn Sie sagen, die Zeit, in der Sie leben, die Epoche, in der wir leben, man sagt das oft, um sozusagen auch ein gewisses Einverständnis mit dieser Epoche und mit dieser Dynamik, die diese Epoche kennzeichnet, zum Ausdruck zu bringen. Ich weiß zwar nicht genau, wie die Entwicklung gehen wird, zum Beispiel die Entwicklung auf den Finanzmärkten, aber es ist eine spannende Zeit, in der wir leben. Was sagt man eigentlich mit so einer Formulierung? Es ist eine spannende Zeit, in der wir leben. Das bedeutet natürlich, dass wir Erwartungen haben und dass aber gleichzeitig der Fokus unserer Erwartungshaltung in der Zukunft liegt. Das heißt, wir erwarten uns das Eigentliche, die Lösung, das Entscheidende, das Überraschende, nicht von unserer Gegenwart, nicht von unserer unmittelbaren Aktivität, nicht von dem, was uns jetzt und aktuell beschäftigt, sondern von einer mehr oder weniger nahen oder fernen Zukunft. Und dass die Differenz zwischen dem je aktuell Erlebbaren und der Lösung, die in der Zukunft vielleicht auf uns zukommen wird und die diese Spannung dann aufheben wird, diese Spannung lösen wird, diese Differenz hat jetzt eine ganz besondere Bedeutung. Sie kennen diese Differenz vom Lesen eines spannenden Buches. Auf der einen Seite kann diese Zeit nicht schnell genug vergehen, ja, weil wir wieder die Lösung haben. Ja? Und gleichzeitig, Sie alle wissen es, könnten Sie, wenn Sie einen Kriminalroman lesen, diese Zeit tatsächlich verkürzen, indem Sie vorblättern oder hinten am Ende schauen, wer ist der Täter. Und Sie würden sich aber genau dadurch um die Lust an der Spannung bringen. Ja? Das heißt also, diese Frage, wie gehe ich mit dem spannenden Buch um, wie schnell lese ich es, wie viel kann ich überblättern, wenn mich nur interessiert, wie das Ende sein wird, ist gleichzeitig eine Frage, wie gehe ich mit dieser Zeitspanne um, die auf der einen Seite nur die Funktion des Aufschubs hat, bis endlich die Lösung kommt, und auf der anderen Seite aber gerade in diesem Aufschub, ja, in diesem Aushalten der Spannung ein spezifisches Lusterlebnis erlaubt und ermöglicht. Das ist der eine Aspekt, auf den ich noch hinweisen wollte. Der andere Aspekt ist natürlich der, das ist in der letzten Vorlesung vielleicht etwas zu kurz gekommen, dass die Frage der Auflösung einer Spannung natürlich auch aus zweierlei Perspektiven betrachtet werden kann. Ich habe am Rande kurz erwähnt, dass wir vor allem in diesem literarischen Genre des Thrillers, des Kriminalromans, der Detektivgeschichte, diese unterschiedlichen Varianten natürlich kennen und auch gleichermaßen genießen können. Das eine wäre, wenn das Spannende darin, wirklich darin besteht, dass im Gegensatz, ein Kontrast, eine, wie ich das letzte Mal das beschrieben habe, gleichsam Zweikampfsituation, eine Duellsituation, sich zuspitzt und man dann die Lösung, das Ende, die Entscheidung erwartet und nicht weiß, wie es ausgehen wird. Ja? Oder klassische Detektivgeschichte oder klassischer Kriminalroman nicht weiß, wer der Täter ist. Ja? Oder der klassische Kriminalfilm arbeitet genau mit dieser Konzeption. Das Publikum, der Zuseher, wird im Unklaren gelassen, wer der Täter ist, und es müssen möglichst viele Verdächtige vorgeführt werden, die alle sozusagen in Frage kämen. Die Spannung baut sich auf und die Lösung ist genau dann gegeben, wenn derjenige, der vielleicht am überraschendsten sozusagen dann in Erscheinung tritt, zum Täter oder sich als Täter erweist. Es gibt natürlich aber auch Spannung, die etwa darin besteht, dass man auf der einen Seite, dass man vielleicht die Lösung schon kennt, das Ergebnis schon kennt, aber jetzt gespannt darauf sein kann, wie sozusagen diese überraschende, unerwartete, aber schon sehr früh mitgeteilte Lösung zustande kam. Ich möchte das jetzt nicht an einem Kriminalfilm oder einem Tatortkrimi illustrieren, sondern an einer ganz anderen Gattung, von der ich sagte, dass die Spannung zunehmend auch eine große Rolle spielt, nämlich an der Gattung des wissenschaftlichen Vortrags. Sie wissen, auch einen wissenschaftlichen Vortrag legen wir neben Sachhaltigkeit und Informationswert und Neuigkeitswert und rhetorischen Qualitäten, legen wir natürlich auch das Kriterium an, war er spannend, ist er spannend. Und Sie alle kennen, also Sie hören ja nicht nur Vorlesungen, sondern auch Vorträge, und Sie alle kennen diese zwei Verfahren. Es kann jemand eine Vorlesung zu einem Thema ankündigen mit Fragezeichen. Das heißt, da ist die Spannung schon aufgebaut. Wie wird diese Frage beantwortet werden? Ja, existiert Gott? Fragezeichen. Ja? Sie sind sehr gespannt, was hat der zu sagen. Ja? Und wird eine bündige und für mich plausible Antwort auf diese spannende Frage geben können. Und das kann natürlich jetzt sein, dass der seinen Vortrag entwickelt, ist natürlich nur ein Beispiel, ja, also das besonders zugespitzt ist, dass er seinen Vortrag entwickelt und sich bis 5 Minuten vor Schluss im Unklaren darüber lässt, ob jetzt Gott tatsächlich existiert oder nicht. Ja. Und am Ende gibt er es preis. Ja. Oder es kann natürlich sein, dass er eine sehr kühne These gleich am Anfang formuliert, die überraschend ist, die sozusagen dieses Kriterium, die Erwartung des Unerwarteten, das ich das letzte Mal als kleine Definition von Spannung Ihnen angeboten habe, dass er dieses Kriterium erfüllt, das ist das Unerwartete, das Sie vielleicht nicht erwartet haben. Bei existiert Gott gibt es eh nur 2 Möglichkeiten, da ist das Unerwartete relativ eingeschränkt, da können Sie andere Fragestellungen überlegen. Und dann die Spannung darin besteht, wie kommt er, wie begründet er, wie argumentiert er, auf welche Quellen stützt er seine etwas vielleicht sehr originelle, absonderliche, überraschende These. Das heißt, die Spannung liegt dann oder das Spannungsverhältnis liegt in dem Ergebnis, das schon vorweggenommen wird, und sozusagen in der Frage, wie kommt er eigentlich zu diesem Ergebnis? Das ist ja auf den ersten Blick vollkommen unplausibel und da sind Sie neugierig, wie der Beweisgang entsteht. Es ist mittlerweile Usus geworden, Sie wissen es, Sie kennen es auch aus den Ankündigungen der Vorlesungsverzeichnisse. Man hält es für eine große didaktische Errungenschaft, etwa Studierenden oder auch Besuchern eines Vortrags, vorweg schon alles zu sagen. Ja, also zu sagen, also ich werde diese These vertreten, diese These werde ich durch diese 3 Argumente stützen, diese 3 Argumente werde ich gewinnen, indem ich diese Argumente von A und B widerlege, und dann werde ich versuchen, noch diese These durch ein Zusatzargument, das ich in Rekurs auf A oder B, der sich wiederum auf C oder D bezieht, noch einmal zu stärken. Das sagt man in den ersten 5 Minuten und wundert sich, warum dann das Interesse der Zuhörer vielleicht nicht immer ganz bei der Sache ist. Man weiß ja jetzt schon alles. Ja? Und die Spannung besteht dann wirklich nur darin, wie das, was als Rahmen, als Konzept, als Struktur, als Ergebnis, als Methode schon vorgestellt wurde, wie das dann tatsächlich realisiert wird. Und das ist natürlich ein kleiner, das ist tatsächlich nur eine kleine Möglichkeit, Spannung zu erzeugen. Das heißt also, bis zu einem gewissen Grad diese Freundlichkeit einem Publikum gegenüber, das vorweg schon über die Ergebnisse etwa eines Vortrags aufgeklärt wird oder mit ihm bekannt gemacht wird, das hat didaktisch sicher seine guten Gründe. Die Ziele der Lehrveranstaltungen müssen sozusagen vorweg schon bekannt gegeben sein, es muss feststehen, was am Ende herauskommen soll. Das ist alles argumentierbar unter didaktischen, prüfungstechnischen, kundenfreundlichen Perspektive, aber unter spannungstheoretischen Überlegungen ist es eher kontraproduktiv. Das sei nur so als Nebenbemerkung angesagt, denn die Spannung besteht, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, in der Tat auch aus diesem Verhältnis zwischen Wissen und Nichtwissen. Und dieses Verhältnis ist natürlich immer eine unglaubliche Gratwanderung und die Virtuosität etwa von Autoren, die imstande sind, spannende Literatur zu schreiben, besteht ja gerade darin, wie viel Wissen muss ich dem Leser, dem Publikum, einem Auditorium geben, um gleichzeitig wirklich so etwas wie Neugier auf das noch nicht Gewusste, auf das erst zu Präsentierende, auf das erst zu Entwickelnde mitzugeben und dieses Spannungsverhältnis sozusagen in einer Art und Weise zu gestalten, dass man nicht das Gefühl hat, ich weiß eh schon alles, warum soll ich jetzt weiterhören oder weiterlesen, aber auch nicht das Gefühl habe, das ist so verwirrend, da kenne ich überhaupt nicht aus, da sind mir jetzt zu viel Verdächtige oder zu viel Hypothesen oder zu viel Theorien, wann kommt endlich sozusagen der Kern der Sache zum Vorschein. Ich gebe zu, dass es sicher nicht ganz einfach ist, weder im fiktionalen Bereich noch im nicht-fiktionalen Bereich solche Spannungsebenen einzuziehen, aufrechtzuerhalten und solche Polaritäten zu gestalten. Das nur sozusagen als kleine Reminiszenz und als Überleitung zum Thema der heutigen Vorlesung. die sich ebenfalls mit einem Phänomen ästhetischer Empfindsamkeit beschäftigt, das uns im Alltag und in der aktuellen Art und Weise, wie wir über ästhetische Wahrnehmungen sprechen, ästhetisch jetzt nicht nur in Bezug auf Kunstwerke, Sie wissen es, ich verwende den Begriff ästhetisch immer weiter, im Sinne eben als Reaktion auf sinnliche Wahrnehmungen und Erscheinungen, dass ebenfalls unser alltäglicher Umgang mit ästhetischen Konstellationen in hohem Maße bestimmt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das letzte Mal angedeutet, dass eine Vorlesung oder das Spannende auch langweilig sein kann. Ich könnte es natürlich auch fragen, welche Vorlesungen, Vorträge und dergleichen mehr Sie als spannend empfinden oder eher als langweilig empfinden. Man könnte allerdings natürlich auch fragen, und Sie werden gleich merken, das ist nicht das Gleiche, obwohl sozusagen eine enge Verwandtschaft zum Spannenden besteht, aber es ist keine Identität. Man könnte natürlich auch fragen, welche Vorlesungen und ob Sie Vorlesungen interessant finden. Was heißt es, eine Sache interessant zu finden? Was heißt es, für eine Sache Interesse zu entwickeln? Was heißt es, einer Sache gegenüber oder einem Menschen gegenüber zu sagen, das interessiert mich eigentlich nicht? Sie kennen es aus Ihren alltäglichen Situationen. Sie gehen in eine Ausstellung und sagen hinterher, nicht, das war spannend, auch nicht, das hat mir gefallen. Sie geben auch kein elaboriertes Urteil im kantischen Sinne ab, dass Sie einen kleinen Vortrag halten über den Künstler, seine Geschichte, sein Spannungsverhältnis zu anderen Künstlern und seinen Stellenwert in der Kunstgeschichte und seine Preise am Kunstmarkt, sondern Sie sagen, das war ziemlich interessant. Was sagen Sie da? Was sagen Sie da? Sie sagen, es war ziemlich interessant. Oder Sie sind in einer Gesellschaft, lernen Menschen kennen, die Sie noch nicht gekannt haben. Hinterher werden Sie von Ihrer Freundin, Ihrem Freund gefragt, wie hat dir der oder die gefallen? Und dann sagen Sie, war eigentlich ein ziemlich interessant, interessanter Typ. Ja? Was heißt das, wenn Menschen so sagen, er ist interessant? Heißt das, dass Sie sich für ihn interessieren? Heißt das, dass er Ihr Interesse ausmacht? Oder ist das gleichsam ein ästhetisches Geschmacksurteil, womit Sie ganz bestimmte Phänomene, Eigenarten, Verhaltensweisen, Züge, Konstellationen bewerten, ohne zu klassischen Urteilsformen greifen zu müssen. Ein interessanter Mensch, damit sagen Sie nicht, dass er attraktiv ist, Sie sagen nicht, dass er schön ist, Sie sagen auch nicht, dass er klug ist, das könnten Sie auch sagen. Ja? Sie könnten auch sagen, das ist wirklich. Das sagen Sie vielleicht, aber Sie fragen, warum ist der? Was das Interessante ist und welche Bedeutung das Interessante in diesen Kontexten haben kann, das ist der Gegenstand der heutigen Vorlesung. Nicht zuletzt auch deshalb, weil in der Tat in der ästhetischen Diskussion seit dem 18. Jahrhundert das Interessante als Interessantes, als Phänomen und als eine Möglichkeit, ästhetische Urteile zu fällen, tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Auch wenn es ähnlich wie bei der Spannung keine wirklich elaborierte, ausgearbeitete Theorie des Interessanten gibt, obwohl dieses Interessante natürlich unseren Alltag und die Bewertungen, die wir im Alltag unterschiedlichsten Phänomenen gegenüber vornehmen, ganz zentral und eigentlich omnipräsent ist. Ja? Egal, ob es jetzt um ästhetische Phänomene, ob es um Menschen geht, die Sie kennenlernen, ob es um politische Entwicklungen geht, Sie können immer auch sagen, das finde ich interessant oder das finde ich ziemlich uninteressant oder das interessiert mich nicht. Ja? Oder Neuigkeiten, die man Ihnen zumutet. Ja? Interessieren Sie sich jetzt für neue Entwicklungen im Mediensektor, im Filmsektor, im politischen Sektor? Ja? Finden Sie etwa die sich jetzt anbahnende Landesregierungsbildung in Salzburg schwarz, rot und noch nicht darauf geeinigt, gelb. Warum, weiß ich nicht, aber es wird schon seine Gründe haben. Finden Sie die interessant? Ja, oder langweilt Sie das? Finden Sie es uninteressant? Sagen Sie, das hat nichts zu tun, ich bin kein Salzburger. Sie spüren schon, ja, dass mit der Bekundung des Interesses, oder dass etwas interessant ist, bekunden Sie auch eine ganz spezielle Konstellation, ganz bestimmtes Verhältnis Ihrer Person zu einer Sache. Man kann schwerlich etwas interessant finden, was einen vollkommen kalt lässt, was einen an sich nicht interessiert. Das heißt, wir haben auch hier diese Doppeldeutigkeit, ebenfalls ähnlich wie bei der Spannung. Interessant kann eine Sache sein
Und gleichzeitig sage ich damit aber auch etwas über meine Empfindung dieser Sache gegenüber. Ich empfinde sie als interessant. Das heißt also, interessant ist einerseits wiederum die Zuschreibung mehr oder weniger objektivierbarer Merkmale an eine Sache. Das heißt, wir können uns sagen, was macht eine Sache, ein Kunstwerk, einen Menschen, eine politische Situation, eine Entwicklung interessant. Und gleichzeitig können wir natürlich fragen, wann stellt sich in mir diese subjektive Empfindung ein, das interessiert mich. Diese zwei Dimensionen, von denen ich glaube, sie lassen sich nicht trennen, diese zwei Dimensionen sollten wir im Auge behalten. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie über die Begriffsgeschichte dieses interessanten Wortes, informiert sind. Der Begriff stammt ursprünglich, wie so vieles, aus der römischen Rechtslehre und aus der römischen Rechtsprechung. Interesse heißt der Wörtlich übersetzt sozusagen in einer Sache sein oder bei einer Sache sein. Aber um welche Sache geht es hier ursprünglich? Ja? In der römischen Rechtsprechung ist das Interesse sozusagen das Anliegen desjenigen, der oder dem ein anderer etwas schuldet. Wir sind ja momentan, wie Sie alle wissen, leben wir in schwer verschuldeten Gesellschaften. Und bei Schuldverhältnissen jetzt im ökonomischen Sinn, im finanziellen Sinn, aber auch im moralischen Sinn. Beim Begriff ja miteinander zu tun, geht es ja immer darum, dass einer einem anderen etwas schuldet. Ich leihe jemandem Geld und er schuldet es mir dann. Dass er es mir schuldet, ist mein Interesse. Ich habe ein Interesse daran, dass er mir das Geld zurückzahlt. Das ist die ursprüngliche Wortbedeutung. Wir verwenden das Wort Interesse jetzt nicht mehr in diesem streng juristischen Sinne, aber das, was diese ursprüngliche Wortbedeutung ausmachte, kennzeichnet nach wie vor die weitere Dimension dieses Begriffs. Nämlich, es ist ein Begriff, der auf der einen Seite ein Beziehungsgeflecht herstellt, sofort. Ja? Und zwar ein eindeutiges. Ich habe ein Interesse an einer Sache, ich habe ein Interesse an jemanden und gleichzeitig bedeutet dieses Interesse haben in gewisser Weise, dass ich von dieser Sache oder von diesem Menschen oder dieser Menschengruppe etwas erwarte. Sie schulden mir etwas. Am besten kommt das vielleicht noch immer zum Ausdruck, in diesen Kooperationen, Institutionen, die wir als Interessensvertretungen bezeichnen. Ja? Man vertritt die Interessen einer Gruppe. Ich erinnere daran, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Wahlbeteiligung dann gestiegen ist am Institut der Philosophie, 5% waren es 2 Stunden vor Wahlschluss bei den ÖH-Wahlen. Ja? Die ÖH ist eine Interessensvertretung. Ja? Interessensvertretung der Studierenden. Ja? Was heißt das? Ja? Sie vertritt die Interessen genau in dem Sinne, als sie versucht klarzumachen und dafür einzutreten, was sich diese Gruppe von Menschen, Studierenden, erwartet von anderen, was sie glaubt, dass andere, die Gesellschaft, das Ministerium, der Staat, ihr schuld. Und genau diese Interessen werden artikuliert. Wir erwarten uns freie Finanzierung freier Studienplätze. Das ist die Schuld des Staates, die sozusagen zu beglichen werden muss gegenüber den Studierenden und Studierwilligen. Und diese Schuld wird eingefordert, wird artikuliert, wird politisch kommuniziert, dafür wird auch dann demonstriert und was auch immer von der Interessensvertretung. Das heißt also, ich kann keine Interessensvertretung haben, die Interessen nicht gegenüber einem anderen vertritt. Und gegenüber einem anderen vertreten, nachdem ich erwarte jetzt von dir etwas. Ja? Ich habe ein Interesse an einer Sache, ist sozusagen ein Wechselverhältnis. Ich bin in der Sache interessiert, aber gleichzeitig erwarte ich, sozusagen, dass diese Sache sich mir gegenüber auch artikuliert und öffnet und meinen Interessen, dir die Interessen an der Sache sind, dann gleichzeitig gewisserweise zurückspiegelt. Das heißt also, das, denke ich, ist ganz ein wesentlicher Aspekt, das Interesse ein relationaler Begriff ist und jeder, der sich aufschwingt, gleichsam die Interessen von wem oder in welcher Sache auch immer zu vertreten, auch wenn das nicht immer artikuliert wird. Ja, wenn es nicht immer artikuliert wird, wird implizit immer ein Adressat anvisiert, der sozusagen diese Interessen jetzt bedienen soll. Ja, es gibt sozusagen kein nur eindimensionales Interesse. Nur wiederum ein aktuelles, vielleicht ein aktuelles Beispiel. Wenn Sie sich etwa das sagen wir mal jetzt den Tierschutz zu ihrem Interesse machen. Ja, sie kämpfen also für bessere Lebensbedingungen für Nutztiere. Ja. Indem sie sagen, ich mache jetzt die Sache dieses Tieres, dass es sozusagen halbwegs normal leben kann, bevor es geschlachtet wird. Und nicht sozusagen in Massentierhaltungsinstallationen dahin vegetieren muss. Sie machen sich sozusagen die Sache dieses Tieres zu ihrem Interesse, aber gleichzeitig sagen sie genau, sozusagen, wo jetzt die Bringschuld liegt. Ja? Denn die tierverarbeitenden Konzerne, Tierfabriken, die Betreiber, ja auch die Konsumenten, ja? Sozusagen stehen jetzt in der Schuld, sollten ihres beitragen dazu, damit sie dieses Interesse verfolgen können. Denken Sie an den letzten Skandal. Das Interessante an unseren Skandalen, interessant. Ja. Sie können ruhig jetzt mitschreiben, wie oft ich das Wort interessant verwende, nicht im Sinne, dass ich darüber reflektiere, sondern weil es mir so rausrutscht. Ja. Daran merken Sie, wie ubiquitär dieser Begriff mittlerweile geworden ist. Das Interessante an unseren Skandalen ist, dass man sie so schnell vergisst. Ja. Ich weiß nicht, können Sie sich noch erinnern an einen Pferdefleischskandal, ist kein Monat her. Ja. Und in dem Moment, wo man diesen Skandal aufdeckt und sein Interesse bekundet, dass hier saubere Verhältnisse herrschen müssen, stellt sich sofort die Frage, wer ist der Schuldner? Ja, und diese Debatte, die man dann führt, ja, wer ist jetzt schuld an diesen Verhältnissen? Sind das die gierigen, profitorientierten Fleischindustrien? Oder, das war die andere These, oder sind es die Konsumenten, die eben immer billiges und billigeres und noch billigeres Fleisch haben wollen und dadurch die Produzenten zwingen, eben mit unlauteren Methoden zu arbeiten, um dieses niedrige Preisniveau halten zu können. Das heißt also, in dem Moment, wo ich das Interesse artikuliere, an einer, was ich, korrekten und ethischen Standards gehorchenden fleischverarbeitenden Industrie, stellt sich sofort die Frage, wem gegenüber artikuliert dieses Interesse, wo liegt sozusagen die Sache und wer schuldet mir als Interessensvertreter, nicht jetzt als Individuum, sondern als Interessensvertreter etwas in dieser Sache. Gleichzeitig bin ich, wenn ich mich für etwas interessiere, wenn ich etwas zu meinem Interesse mache, ist das natürlich auch Ausdruck meiner Subjektivität, ist Ausdruck meiner Persönlichkeit, ist Ausdruck sozusagen meiner Werte, meiner Vorlieben, meiner Präferenzen, das, was mir wichtig ist. Ja? Wir gehen auch im Alltag davon aus, dass wenn jemand etwas sozusagen zu seiner Sache gemacht hat, also mit Interesse verfolgt oder eben die Interessen einer Gruppe von Menschen oder eben von Tieren vertritt, dass ihm das wichtig ist. Ja, es geht nicht, dass ein ÖH-Funktionär sagt, also wie Studenten studieren, ist mir eigentlich vollkommen egal, interessiert mich nicht. Das geht nicht. Ja? Sondern das ist ja genau das Interesse, das er bekunden soll und wofür er gewählt wurde und wofür er sozusagen eintreten soll, als Interessensvertreter. Er muss sozusagen diese Sache, für die er sich interessiert, tatsächlich zu seiner Sache machen. Also genau in dem Sinne in der Sache sein. Und noch einmal rückverweisend auf die ursprüngliche Bedeutung in der römischen Rechtsordnung, bedeutet in der Sache sein, sozusagen sein Interesse dann auch mit Nachdruck verfolgen, das heißt die Schulden einzutreiben. Ja? Die Schulden, die ein anderer mir schuldet, dann tatsächlich mit Nachdruck einzutreiben, dann verfolge ich mein Interesse. Und genau danach beurteilen wir zum Beispiel auch die Erfolgsträchtigkeit von Interessensvertretern. Ja, wenn die Arbeiterkammer oder die Gewerkschaft als Interessensvertretung der Lohnabhängigen sozusagen den Eindruck hinterlässt, ja, ihnen ist das Leben der Arbeiter völlig wurscht, wichtig ist, dass sie mit den Gewerkschaftsbeiträgen auf den Cayman-Inseln spekulieren können, ja, dann hat man so das Gefühl, also irgendwas stimmt das nicht. Das kann doch nicht das Interesse sein, ja, sondern das Interesse liegt doch ganz woanders. Und die Adressaten und die Schuld, die einzutreiben ist, ist ja ganz eine andere. Nicht die hier mit sozusagen Gewerkschaftsbeiträgen oder, was weiß ich jetzt, Gemeindesteuern zu spekulieren. Sie merken schon, dieses enge Verhältnis, das in diesem politischen Begriff der Interessensvertretung noch aufscheint, zwischen Forderung, Vertretung, in einer Sache sein, sich mit einer Sache identifizieren und gleichzeitig sozusagen so etwas wie eine wie eine Bringschuld bei einem anderen als die eigene Hohlschuld zu definieren. Das ist die eine Dimension des Interesses. Die andere Dimension dieses Begriffs liegt natürlich genau darin, wenn ich etwas interessant finde. Das ist jetzt nicht, dass ich sozusagen ein Interesse verfolge, dass mein Interesse ist oder das Interesse einer Gruppe, die ich vertrete, sondern das wäre jetzt sozusagen der subjektive Ausdruck dessen, dass ich an einer Sache, an einem Menschen, an einer ästhetischen Konstellation, an einem Kunstwerk, an einem Film, was weiß ich, an einer Atmosphäre, an einer Vorlesung, an einer Prüfungssituation, ich habe es letztes Mal schon darauf hingewiesen, also wie prekär es ist, im Alltag solche Spannungskomponenten anzulegen und etwa eine Prüfung, deren Ausgang ich nicht kenne, wenn ich selber Betroffener bin, als spannend zu finden. Mit dem Interesse ist es ähnlich. Nicht? Das kann man dann in der Situation, weiß ich nicht, ob ein Prüfling, der vor verschiedenen Fragen steht, von denen er nicht weiß, werde ich sie lösen können, nicht, sondern sagen kann, das ist eigentlich ein ziemlich interessantes Prüfungsgespräch. Ja? Es kommt manchmal vor, ja, wenn man irgendwie unerwartete Dinge zur Sprache bringt, bei einer mündlichen Prüfung zum Beispiel, dass sowohl der Prüfer als auch der Geprüfte hinterher sagen kann, das war jetzt eigentlich ziemlich interessant, ich habe gar nicht erwartet, da wird nicht nur der Stoff abgefragt, sondern hat man echt diskutieren können, bin auf neue Ideen gekommen, wechselseitige Anregung, das ist ein Idealbild der wirklich akademischen Prüfung. Ja. Das Gegenteil ist der Multiple-Choice-Test, der absolut uninteressant ist, für alle Beteiligten, sogar für den Computer, den auswertet. Aber in der sozusagen Situation etwas interessant zu finden, was spielt sich hier eigentlich ab? Was heißt es, bleiben wir sozusagen bei einem Beispiel, sozusagen einen Menschen interessant. Was heißt es, ein Kunstwerk nicht schön zu finden, nicht gelungen zu finden, nicht anregend zu finden, sondern interessant zu finden? Es war der romantische Schriftsteller und Philosoph und Literat Friedrich Schlegel, Sie haben den Text auch dann in Ihrem Reader, der in diesem ganz, ganz, ganz zentralen Aufsatz über das Studium der griechischen Poesie als erster versucht hat, systematisch auch das Phänomen des Interessanten, natürlich jetzt im Kontext ästhetischer Wahrnehmungs- und Empfindungswelten, in den Griff zu bekommen und zu entfalten. Und er schreibt, was ganz interessant ist, Ende des 18. Jahrhunderts, darf man nicht vergessen, und er schreibt, im ganzen Gebiet der ästhetischen Wissenschaften ist die Deduktion des Interessanten, also die Ableitung, die reflexive Ableitung des Interessanten, des Begriffs des Interessanten, vielleicht die schwerste und verwickeltste Aufgabe. Und Schlegel findet zumindest bei diesem Versuch, das Interessante zu begreifen, einige Aspekte, die ich glaube, von denen ich glaube, dass sie noch immer, ich sage es jetzt mal, interessant für uns sind. Zum Beispiel, er stellt natürlich Studien der griechischen Poesie, das heißt also, er geht von einem noch klassizistischen Kunstideal aus, das aber gleichzeitig durch die Entwicklung der Moderne, die er ja selber durch seine Art des Schreibens, durch die Zeitschriften etc. konterkariert hat, die aber sozusagen durch die Entwicklung der Moderne außer Kraft gesetzt. Ja? Zum Beispiel stellt er das Interessante etwa dem Begriff des Schönen gegenüber. Und Sie alle wissen, dass das tatsächlich eine Differenz ist, etwas schön zu finden, ist etwas anderes, etwas interessant zu finden. Er stellt zum Beispiel den Begriff des Interessanten, die Kategorie des Interessanten, auch der Kategorie, sagen wir mal, des Wichtigen, des Bedeutsamen, des Gelungenen und des Vollkommenen. Und sagt in dieser, wenn ich sozusagen diese Beurteilungsvermögen einem Kunstwerk gegenüber, wenn ich sage, es ist gelungen, es ist perfekt, ja, es ist vollkommen, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber die Idee des vollkommenen Kunstwerks spukt in allen Künstlerhirnen seit der Antike herum, Perfektion. Ja, wenn ich diese Kriterien nicht anwende, sondern sage, das ist interessant, sagt Schlegel, sage ich damit eigentlich, es ist nur interessant. Sein Beispiel, glaube ich, ist Schlager, natürlich aus dem Kontext des 18. Jahrhunderts zu verstehen, wo alle noch eine althumanistische, jetzt aus unserer Perspektive eine humanistische Bildung genossen hatten. Schlegel schreibt relativ pathetisch,
Wer den Homer nur interessant findet, der entweiht. Denn Homer, der Ursprung der europäischen Kultur, der Ursprung der europäischen Poesie, der Ursprung sozusagen überhaupt aus dieser Perspektive, das unerreichte Vorbild für epische Erzählmöglichkeiten, ja, unerschöpfliche Quelle für unzählige Nachfolgen, Nachbearbeitungen und unerreichtes Vorbild. Denn natürlich geht Schlegel hier auch ein bisschen, schon auch mit ironischer Distanz, von diesem klassischen Ideal aus, die Antike, Sie erinnern sich, bei Winkelmann haben wir das schon einmal gehabt, die Antike als unerreichbares Vorbild zu sehen. Und so etwas, so ein unerreichbares Vorbild, dann nur interessant zu nennen, ist eine Degradierung. Ist eine Entwürdigung. Ja. Sie können das sofort im Alltag auch überprüfen bei Gesprächen mit Ihren Kommilitonen und Kommilitoninnen, wenn Sie es unbeliebt machen wollen. Ja. Versuchen Sie herauszufinden, was für Ihren Freund oder Ihre Freundin auf ästhetischem oder moralischem Gebiet so wirklich wichtig ist. Ja, so wirklich wichtig ist, so wirklich bedeutend ist, wirklich ein großes Vorbild ist, der wirklich lebensentscheidend ist für den. Und dann sagen Sie, ja, finde ich auch ganz interessant. Sie werden sofort merken, Erstarrung, ja, Unverständnis. Also, wie kann man etwas, was so wichtig ist, dass jemand bereit ist, vielleicht alles dafür einzusetzen, nur interessant? Ja, das heißt, das Interessante, bitte.
Es gibt aber auch in idealen Zusammenhang, zum Beispiel, wenn Sie zum Essen eingeladen sind, dann gefragt werden, wie das Essen war, zu sagen, es war interessant.
Ja, genau. Und wenn der, der sie eingeladen hat, wirklich ein passionierter Koch oder eine passionierte Köchin war, deren Herzblut daran hängt, und sagen sie, oh, interessant, eine interessante Geschmackskombination, ja? Interessante Gewürze, woher sind die, ja? Sagen sie eigentlich etwas Vernichtendes. Das stimmt. Genau das darauf sozusagen hat Schlegel abgezielt. Aber jetzt, sagen, außerhalb des alltäglichen Kontexts hat es natürlich noch eine Bedeutung. Ja? Wenn ich etwas interessant finde, heißt das auf der einen Seite schon, dass ich jemanden dafür interessieren will. Ja? Sie kennen wahrscheinlich aus Ihrem eigenen Schulunterricht, und vielleicht studieren Sie auch Lehramt, dann kennen Sie die Problematik, dass der moderne Pädagoge natürlich dazu angehalten wird, den Stoff, sofern er überhaupt noch eine Idee von Stoff hat, für seine Schüler interessant aufzubereiten. Ja, was heißt das? Das heißt, er kann gerade nicht sagen, Homer ist so wichtig, ja, und er ist so bedeutend und er ist so sehr die Grundlage unserer Kultur, dass wir jetzt gemeinsam die Ilias lesen werden, sondern er muss sagen, das ist zwar alt, ja, wir verstehen es eigentlich nicht wirklich mehr, aber da gibt es doch auch einen Hollywood-Film, Troja, ja, den schauen wir uns jetzt an, ist doch interessant. Ja? Das heißt, das Interessante ist genau das, was mit unmittelbaren, vordergründigen, spektakulären Reizen imstande ist, für einen Moment zu faszinieren und gleichzeitig sozusagen enthebe mich der Aufgabe, wenn ich etwas imstande bin, als interessant darzustellen, seinen wahren Wert, den ich ihm vielleicht zuerkenne innerlich, noch wirklich zu artikulieren. Das Interessante, schreibt Schlegel, hat wohl einen intellektuellen oder moralischen Gehalt. Ich kann sozusagen Menschen damit locken, dass ich ihnen solche Reize biete, ob aber auch einen Wert, bezweifle ich. Also das Interessante ist aus der Perspektive nach Schlegel tatsächlich etwas Vordergründiges. Und das Vordergründige in Auseinandersetzung mit Kunstwerken zum Beispiel zeigt sich genau darin, dass man sich sozusagen dann an Dingen orientiert im Kunstwerk, die man interessant findet, aber den Gehalt, den Wert des Werkes als solchen dabei vergisst. Wobei Schlegel interessanterweise, das ist so nur nebenbei gesagt, interessante Theorie vertritt, dass das Gute und das Wahre eigentlich keine Kriterien der Kunst und der Ästhetik sind, sondern sozusagen des gesellschaftlichen Lebens und der Erkenntnis.
Oder er schreibt, das Gute und das Wahre sollen getan und erkannt und nicht dargestellt werden. In der Darstellung etwa geht es sozusagen um unsere sozusagen die Möglichkeit, etwas nach diesen Kriterien des Schönen oder des Gelungenen zu beurteilen, und man missverstünde, man verstünde ein Kunstwerk, wenn man etwas dazu, wenn man es zum Beispiel dazu benutzte, um daraus eine Lehre für sein eigenes praktisches Leben zu ziehen. Das würde das Kunstwerk auf einer Seite interessant machen, aber als Kunstwerk gleichzeitig entwerten. Ein Beispiel, das Schlegel selbst verwendet, und das war ähnlich, sehr, sehr oft, wenn man überhaupt diesen Autor noch liest, natürlich sehen kann, Shakespeare. Ja, das ist das Beispiel, das Schlegel verwendet. Er sagt, also man würde Shakespeare also tatsächlich unangemessen beurteilen, wenn man ihn darauf reduzierte, dass er doch interessante Beiträge zur Menschenkenntnis liefert. Ja? Jeder moderne Regisseur, der ein Shakespeare-Stück inszeniert, wird nur genau so argumentieren. Wird sagen, es ist interessant, da erfahren wir etwas über die Verstrickungen pubertärer Liebe, Romeo und Julia. Ja? Wir erfahren etwas über die Verstrickungen sozusagen des einsamen Idealisten, der in der Wirklichkeit scheitern muss, Hamlet. Ja? Wir erfahren etwas sozusagen über Machtgier und Geldgier und erotische Gier im Kontext absoluter Machtausübung, Richard der Dritte. Das sind interessante Figuren. Ja? Und wir schauen uns das Stück an und überlegen uns, gibt es in unserem näheren Bekanntenkreis auch solche Figuren dieser oder ähnlicher Art. Sehr interessant, wirklich sehr interessant. Nur Shakespeare habe ich damit, so zumindest Schlegel, verfehlt. Das allerdings bringt uns zu der Frage, was ist eigentlich ein interessanter Charakter, ein interessanter Mensch, egal ob er jetzt sozusagen auf der Bühne sich bewegt oder ob wir im privaten oder offiziösen oder offiziellen Leben solch einen interessanten Menschen begegnen. Das Hauptcharakteristikum des Interessanten, so Schlegel, und das finde ich wirklich sehr scharf beobachtet, das Hauptcharakteristikum des Interessanten ist sein völliger Mangel an Allgemeingültigkeit. Das Interessante lässt sich nicht verallgemeinern. Damit berührt es sich natürlich prinzipiell mit der Subjektivität des ästhetischen Geschmacks, die ja Immanuel Kant in der Kritik der Urteilskraft nur deshalb bis zu einem gewissen Grad verbindlich erklären konnte, weil er unterstellte, dass Menschen ähnliche Geschmacksvorlieben haben und danach trachten, sozusagen ihren subjektiven Geschmack zu verallgemeinern. Das Interessante lebt aber in doppelter Weise von diesem Mangel an Allgemeingültigkeit. Einerseits kann ich das, was ich interessant finde, aus der subjektiven Kategorie nicht verallgemeinern, weder verbindlich für andere machen, noch zu einer allgemeinen Norm erheben. Das steckt ja sogar noch in dieser eher trockenen Konstruktion der Interessensvertretung drinnen. Ja? Sie ist nicht verallgemeinerbar, weil sie vertritt ja nur partikulare Interessen. Will sie es nicht tun, ja, sondern die Interessen der Menschheit oder die Interessen des Universums vertreten, wäre es keine Interessensvertretung. Ja, so eine Interessensvertretung ist immer definiert als Partikularität, die sich gegenüber anderen Partikularitäten entweder durchsetzen will oder eben von diesen bestimmte Schuldeinforderungen oder an diese bestimmte Schuldeinforderungen glaubt stellen zu müssen oder stellen zu können. Das heißt also, das Interessante ist tatsächlich prinzipiell das nicht verallgemeinerbare, das Subjektive, das Partikulare. Gleichzeitig sozusagen ist auch meine subjektive Empfindung, das ist für mich interessant, nicht verallgemeinerbar. Ja, das heißt, Sie können sozusagen nicht das, was Sie interessant finden, einen anderen Menschen, der vielleicht anders denkt, andere Vorlieben hat, andere Empfindungen hat, oktroyieren das musst du jetzt auch interessant finden. Das kann ich nicht. Ich kann das Interessante auch nicht in dem Sinne andemonstrieren oder deduzieren, dass ich es so stichhaltig begründen könnte, dass jedes vernünftige Subjekt imstande sein müsste, das nachzuvollziehen. Das kann ich nach Kant mit dem kategorischen Imperativ, also mit einem Imperativ der praktischen Vernunft, aber das kann ich nicht mit einer ästhetischen Empfindung machen. Das heißt also Mangel an Allgemeingültigkeit als erstes Kriterium. Zweites Kriterium des Interessanten ist dann natürlich völlig klar, das Individuelle, das ist der Gegenpol, ja, also was, das, was sozusagen keine Allgemeingültigkeit beanspruchen kann, ist naturgemäß individuell, es ist das Charakteristische, es ist dasjenige, wodurch das Individuelle auf seine Individualität aufmerksam macht. Es ist, so könnte man sagen, das Besondere bis hin zum Absonderlichen. Und jetzt überlegen Sie einmal, wann Sie Menschen, jetzt mal ehrlich, ja, also Sie brauchen es ja nicht sagen, sondern für sich, wann Sie Menschen interessant finden. Und Sie werden draufkommen, Sie werden genau die interessant finden, die jetzt aus Ihrer Perspektive, ja, und die muss nicht verallgemeinern, braucht nicht verallgemeinern sein, aber die aus Ihrer Perspektive irgendetwas Besonderes, Auffallendes, Abweichendes, für Sie Neues, Charakteristisches, vielleicht auch Manieriertes an sich haben. Das Interessante stellt sich genau dann ein, wenn wir eine Abweichung so schlägel vom Durchschnitt von der Norm feststellen. Der Durchschnitt, das Normale, das Erwartete, das je Übliche, das, was immer ist, das ist nicht interessant. Interessant wird, wenn es davon abweicht, und das sowohl im rein ästhetischen Sinne als auch natürlich dann im übertragenen Sinne. Und das heißt aber auch gleichzeitig, wenn man beim ästhetischen Sinne bleibt, dass dann deshalb auch klar wird, warum das Interessante etwa mit dem Schönen nicht in Einklang gebracht werden muss. Ja, es kann jemand so schön sein, dass es schon wieder interessant ist, weil die Schönheit selber sich vom Durchschnitt so abhebt, dass es auffallend ist. Ja? Es kann aber auch jemand interessant sein, der überhaupt nicht schön ist, sondern nur seine Hässlichkeit interessant wird. Ja? Es kann sein, dass diese Hässlichkeit ganz besonders interessant wird, wenn sie gleichsam keine naturgegebene Hässlichkeit ist, sondern wenn man dahinter eine interessante Geschichte vermutet. Ja? Sie entdecken an einem Menschen, mit dem sie eine engere Beziehung eingehen, eine Narbe, ja? Die ungewöhnlich zu sein scheint. Eine Schutzwunde zum Beispiel. Ja? Ist doch echt interessant. Wenn Sie ja sofort fragen, ja, was war da? Ja? Und dann erzählt der vielleicht oder die eine sehr interessante, absonderliche, völlig aus der Norm fallende Geschichte. Sie können gar nicht anders, als die Situation und diesen Menschen unter diesen Umständen dann ganz besonders interessant zu finden. Im Gegensatz zum Schönen, im Gegensatz zur ästhetischen Idee der Gelungenheit, im Gegensatz zur ästhetischen Konzeption des Vollkommenen, hat Schlegel festgestellt, hat das Interessante noch eine Eigenschaft. Es gibt vom Interessanten, wenn man so sagen will, es gibt vom Interessanten kein Optimum. Es gibt nicht das Interessanteste. Ja? Sondern das Interessante ist immer durch noch Interessanteres überbietbar. Weil das Wesen des Interessanten in der Abweichung liegt, in der Devianz, in der Absonderlichkeit, in der Besonderheit, in der Originalität, wie auch immer, ist es so, dass alle diese Eigenschaften des Interessanten natürlich überbietbar sind. Es kann jemand eine Narbe haben, der andere hat vielleicht einen ganz zernagten Rücken. Ja, das ist sicher interessanter als nur eine Narbe. Schlegel schreibt das Interessante. Interessant ist nämlich jedes originelle Individuum, welches ein größeres Quantum von ästhetischer Energie, also von aufmerksamkeitsheischenden Merkmalen enthält. Quantum. Ja? Und Quantum heißt, es ist sozusagen eine Quantität, und Quantitäten, so Schlegel, können in alle Unendlichkeit gesteigert werden. Jede Quantität, wie die natürliche Zahlenreihe, ist überbietbar. Das heißt, wenn Sie einen Menschen interessant finden, können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass Sie irgendeinen Menschen treffen, der noch interessanter ist. Wenn Sie einen Menschen lieben, weil er für Sie interessant ist, können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass Sie bald einen lieben werden, der noch interessanter ist. Wenn Sie Menschen suchen, weil sie interessant sind, werden Sie nie bei so einem Menschen bleiben können, weil Sie mit Sicherheit ausgehen können, irgendwann treffen Sie einen, der echt interessant ist. Denn das Interessante ist sozusagen keine absolute Größe, wie das Schöne. Wenn Sie einmal ein schönes Bild gefunden haben, nicht ein interessantes, ein schönes, dann wissen Sie, das ist unüberbietbar. Ja, da brauchen Sie nicht weiter suchen. Das ist vollkommen. Das befriedigt alle Ihre ästhetischen Bedürfnisse. Das ist es. Ja, Sie kennen diesen auch alltags, im Alltag gern gesagten Satz. Wenn Sie das nur interessant finden, ein Bild, ein Gemälde, eine Ausstellung, ein Mensch, einen Film und dergleichen mehr, werden Sie sicher dieses Interessante oder etwas anderes Interessante überbieten können. Denn alle diese Größen, alle Quanten, sind einerseits sozusagen steigerbar, sind überbietbar und auf der anderen Seite sind sie als Resultat unserer Subjektivität natürlich auch unterworfen, wie Schlegel schon festgestellt hat, unseren Stimmungen. Jetzt finde ich dieses interessant, morgen finde ich was anderes interessant. Aus irgendeiner Konstellation interessieren mich heute vernarrte Menschen, aus einer anderen Konstellation interessieren mich morgen Menschen mit besonderen modischen Vorlieben zum Beispiel, oder anderen Kenntnissen, Fähigkeiten, intellektueller oder sonstiger Art, die Sie haben oder haben können. Das heißt, das Feld des Interessanten ist weit. Interessant kann deshalb alles für uns werden, wenn es in einer gewissen Differenz zu einer angenommenen Normalität und einer Durchschnittlichkeit steht. Das führt übrigens auch dazu, dass nicht alles interessant sein kann. Denn das Interessante braucht als Korrelat etwas, von dem es sich abheben kann. Weshalb die heute vor allem in der Pädagogik gern gebrauchte Formulierung, es gibt keinen Durchschnitt, jeder Schüler ist ein Talent, jeder hat seine Begabung, jeder ist interessant, auf der einen Seite natürlich sehr menschenfreundlich klingt und natürlich unterstreicht diese Individualität der Individuen, aber auf der anderen Seite muss man immer einschränkend sagen, er ist interessant in einem bestimmten Gebiet, wo es natürlich einen Durchschnitt gibt. Ein Schüler, der musikalisch begabt ist, ist genau dann interessant, wenn er besser ist, begabter ist, mehr verspricht als andere Kinder, die auch musikalisch begabt sind. Die nicht musikalisch begabten fallen ja sowieso raus. Die müssen dann anders interessant sein, die müssen eine andere Begabung haben. Die können vielleicht gut rechnen. Aber auch dort wird es genau dann interessant, wenn einer besser rechnen kann, als die anderen, die auch gut rechnen. Ja, das heißt also, das Interessante, das mag jetzt bis zu einem gewissen Grad natürlich unsere moralischen Vorstellungen widersprechen. Wir können auch versuchen, durch Moralität diesen Mechanismus zu durchbrechen. Man sagt, das darf nicht sein, wir sind trotzdem alle gleich wert als Menschen, selbstverständlich. Ja? Aber wenn ich sage, das ist doch wirklich interessant, was der kann, oder was der schon weiß, oder was der für Talent oder für Begabung hat, sage ich damit implizit immer, und andere, an denen ich ihn messe, sind natürlich nicht so. Und wenn ich das interessant finde und mein Interesse darauf hinwende, weil es interessant ist, dann sind andere natürlich notwendigerweise ausgeschlossen. Das hat keinen Sinn zu sagen, ich finde alle und alles interessant. Denn das Interessante ist ja der Ausdruck des Individuellen, des Besonderen, dessen, was sozusagen vom Gewöhnlichen, vom Konventionellen sich unterscheidet. Nur in einer Gesellschaft von Unkonventionellen kann der Konventionelle interessant werden, wie Sie wissen. Aber auch nur deshalb, weil dann sozusagen dieser Kontrast ist, wo das Konventionelle oder das, was in anderen Kontexten eine Konvention ist, wo das dann in einer besonderen Konstellation als dann doch relativ interessant erscheinen mag. Oder Exzentrizität, die etwa darin besteht, dass man sich modisch heute so kleidet, wie man sich etwa vor 100 Jahren gekleidet. Ja, das kann man schon interessant finden. Ja. Wenn man sozusagen Kleider trägt oder einen Anzug trägt, wie man es am Ende der Monarchie vielleicht getragen hat, dann kann man von einer Party schon Eindruck machen. Ja, alle anderen kommen in Jeans und Pullover, ziemlich uninteressant. Ja. Das heißt, Sie merken, es geht auch hier um den Kontrast, ähnlich wie bei Spannungsverhältnissen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn Sie Interesse erwecken wollen für sich, ich weiß nicht, ob Sie sich das schon mal überlegt haben. Wenn man ehrlich ist, natürlich haben Sie sich überlegt. wie werde ich interessant für einen anderen? Ja? Wie muss ich mich verhalten, wie muss ich reden, welche Gestik muss ich an den Tag legen, welche Einstellungen, welche Äußerungen, welche Sprache, welche Geschichten muss ich erzählen, damit ich interessant werde. Wir kommunizieren ja sehr häufig über das Geschichtenerzählen und Sie alle wissen, es ist also wirklich kommunikationstötend, wenn Sie von sich nichts Interessantes zu erzählen haben. Jetzt kann es natürlich sein, dass Sie wirklich nichts Interessantes erlebt haben. Ja, es kommt ja vor. Ja? Dann müssen Sie was erfinden. Sie haben gar keine Frage. Dann müssen Sie was erfinden, damit diese Erwartung an das Interessante, etwas Besonderes zu sein, in gewisser Weise sich tatsächlich auch erfüllen kann. Ja? Das heißt, Sie müssen irgendeinen Punkt in Ihrem Leben haben oder konstruieren oder erfinden, wo Sie demonstrieren können, da waren Sie jetzt nicht Mainstream. Ja? Das ist was Besonderes gewesen, da weichen Sie ab, da sind Sie ganz individuell, da sind Sie ganz besonders. Ich komme jetzt gerade von einer Tagung, einer bildungsphilosophischen Tagung, wo es unter anderem auch um einen neuen Trend in der Bildungswissenschaft geht oder ging, der unter dem Stichwort läuft Biografieforschung. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Also die Pädagogik versucht auf der einen Seite durch empirische Bildungsforschung diese großen Statistiken und Tests zu machen, Sie kennen das PISA etc. etc. etc., wo immer nur rauskommt, so und so viel Prozent einer bestimmten Schülerpopulation kann das oder kann das nicht. Ja? Und auf der anderen Seite versucht man das Ganze zu ergänzen oder zu konterkarieren mit individuellen Studien, individueller Bildungsforschung. Das heißt, der Erforschung von Bildungsbiografien, Bildungslebenläufen. Was war im Laufe eines Menschen, was waren seine entscheidenden Bildungsstationen, Bildungserlebnisse oder wie hat er seinen Bildungsgang, seine Schulkarrieren mit allem, was damit zu tun hat, wie hat er die erlebt? Ja? Ich kann das von außen machen, indem ich sozusagen solche Lebensläufe rekonstruiere. Ich kann das von innen machen, indem ich eine Autobiografie zum Beispiel schreibe und man kann nachlesen. Eine Autobiografie berühmter Menschen kommt immer irgendein Kapitel Kindheit, Jugend und Schule. Ja? Da kann ich nachlesen, wie hat man vor 20 Jahren, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren Schule und Bildungsinstitutionen erlebt und daraus eine Rückschlüsse ziehen. Man kann aber auch, was der gegenwärtige Trend ist, und gleich den Zusammenhang zu unserem Thema sehen, man kann aber auch junge Menschen schon, 12-Jährige, 14-Jährige, 16-Jährige, auffordern, ihre Bildungsautobiografie zu schreiben. Ja? Also aufzuschreiben, wie sie ihr bisheriges Leben gesehen haben. Friedrich Nietzsche hat mit 14 Jahren seine Autobiografie geschrieben, aus meinem Leben. Ja? Ich habe das immer für komisch gefunden, wenn ein 14-Jähriger schreibt, aus meinem Leben. Aber gleichzeitig ist das offensichtlich, wird das als produktiv erachtet. Ich möchte die methodischen Probleme, die da zu tun haben, die möchte ich jetzt nicht eingehen, sondern das Interessante wieder bei diesem Vortrag, den ich da gehört habe, war folgendes. Der Kollege hat sozusagen referiert einige Ergebnisse der Bildungsforschung, der Biografieforschung, die etwa so zustande kamen, dass man jetzt, man kann jetzt natürlich an 14 oder 20-Jährigen sagen, schreibt eine Autobiografie, ist halt ziemlich aufwendig und wer beherrscht schon die literarische Technik, eine Autobiografie zu schreiben, sondern man macht sozusagen ein autobiografisches Interview. Ja? Und er hat einige Beispiele zitiert und sagte von einem, und da hat es mich schon ein bisschen, irritiert, von einem 22-jährigen jungen Mann gesagt, also das Interview hat ergeben, der hat ein vollkommen uninteressantes Leben gehabt bisher. Ja? Nämlich, er hat ein konventionelles Leben gehabt. Ja? Er ist in die Schule gegangen, er war nicht gut, er war nicht schlecht. Er ist ins Gymnasium gegangen, er war nicht gut, er war nicht schlecht. Und jetzt ist er bei der Bundeswehr. Und dort ist er nicht gut und nicht schlecht. Ja? Keine Brüche, keine Aufregungen, keine Abweichungen, vollkommen uninteressant. Ja? Da kann man so mit dem Leben eines Menschen umgehen. Vollkommen uninteressant. Nur weil er nicht diese Erwartung, das ist interessant, das Besondere zu sein, das Besondere der Bruch zu sein hat, ja, der Bruch in der Krise, wenn der geschrieben hätte, als 6-Jähriger die erste Krise, ja, als 10-Jähriger Renitent gegen den Lehrer, zweimal Schulabbrecher, ja, dann Flucht in die Fremdenlegion, endlich gelandet bei der Bundeswehr, ja, das wäre echt interessant gewesen offensichtlich. Ja. Aber das, was die Norm, also die Konventionalität und die Norm ausmacht, empfinden wir, ob wir wollen oder nicht, als uninteressant. In der alltagsästhetischen Betrachtung solcher Phänomene finde ich das legitim. Wissenschaftlich gesehen fand ich das höchst prekär. Damit hängt aber natürlich, zusammen, dass sozusagen das Außergewöhnliche als Bekundung des Interessanten oder das Außergewöhnliche sozusagen als Abweichung von der Norm, als das Unkonventionelle, als das gerade Nichtgängige, auch als das Überraschende, notgedrungen zu diesem Prozess der Individualisierung gehört. Das heißt also, wir können unsere Individualität offensichtlich in diesen Kommunikationskontexten, in diesen sozialen und kulturellen Kontexten tatsächlich nur unterstreichen, wenn wir in gewisser Weise eine gewisse Besonderheit an den Tag legen, und umgekehrt erregt also eine Besonderheit unser ganz spezifisches Interesse. Das heißt, die Abweichung von der Norm ist gerade für diejenigen, die nicht von der Norm abweichen, besonders interessant. Ja? Weil weiche ich selber von der Norm ab, ist da derjenige, der von der Norm auch abweicht, nicht interessant, er macht das Gleiche wie ich. Ja? Das heißt, das Interessante besteht hier in einer gewissen Gegensätzlichkeit, und das erklärt vielleicht auch die oft beklagte, und meines Erachtens, wenn man jetzt diesen schlegelischen Hintergrund deiner Theorie des Interessanten ernst nimmt, unzulässig oft beklagte Situation oder Konstellation, die etwa darin besteht, dass gerade der sogenannte brave, konventionelle, angepasste Bürger im Boulevard sein Interesse an unkonventionellen, devianten, kriminellen oder sonstig abartigen Situationen und Menschen zu befriedigen scheint. Sie kennen diesen Standardvorwurf, und davon lebt ja auch der Boulevard, das heißt die Boulevardmedien, indem sie solche Formen von Devianz ausbreiten, solche Formen von Abweichung ausbreiten, besonders das Kriminelle in all seinen Schattierungen, je tiefer und abgründiger, umso interessanter. Denken Sie an den Fall Fritzl. Devianter geht es ja nicht mehr. Und wohlig kann sozusagen derjenige, der natürlich überhaupt nie an Inzest, überhaupt nie an Machtausübung, überhaupt nie an Gewalt in der Familie gedacht hat, kann sich wohlig an dieser Abweichung, an dieser Extremität im wahrsten Sinn des Wortes delektieren. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass dieses Delektieren am Interessanten oder an solchen Fällen, die dann als interessant qualifiziert werden können, nur dann funktioniert, wieder ähnlich wie im Spannungssujet, in der Spannungsliteratur, in der Spannungskunst, nur dann funktioniert, wenn das Interessante weit genug entfernt ist von mir und mich persönlich tatsächlich nicht unbedingt tangiert. Ja? Denn je stärker die Abweichung, umso größer auch die Gefahr, wenn ich dem zu nahe komme, dass ich aus meiner Normalität herausgeworfen bin. Das heißt, das Interessante als Abweichung, das Interessante als Individualität ist ja immer auch gewisserweise ein Infragestellen meiner eigenen Befindlichkeit, meiner eigenen Situation. Das heißt, diese Gegensätzlichkeit, dass ich zu einer gesicherten Normalität Interesse an der interessanten Abweichung entwickle, hat natürlich genau damit zu tun, dass diese Normalität nicht wirklich radikal in Frage gestellt werden darf. Das heißt, dieses Prinzip, das wir schon bei Galliani und Blumenberg mit dieser Metapher Schiffbruch mit Zuschauer gekennzeichnet haben. Ja, also ich muss mich selber in Sicherheit wähnen können, um ein dramatisches Ereignis mit ästhetischem Genuss verfolgen zu können. Dieses Prinzip meines Erachtens funktioniert auch oder gilt auch bis zu einem gewissen Grade angesichts des Interessanten. Das Interessante darf nicht sozusagen nicht zu sehr in seinen Bann ziehen. Gleichzeitig, auch darauf machte Schlegel schon aufmerksam, ich habe es vorhin schon angedeutet, gleichzeitig, indem das Interessante immer durch was noch Interessantes überbietbar ist, bedeutet das zweierlei. Und auch das können Sie bei all diesen Phänomenen, wo wir von Interessanten sprechen oder davon sprechen, dass etwas interessant ist, beobachten wir dann zweierlei. Wenn der ganze Reiz, sagen wir jetzt einer künstlerischen Darbietung, einer ästhetischen Intervention oder eines Menschen darin besteht, dass er aus bestimmten außergewöhnlichen Merkmalen interessant ist, Ja? Und diese Merkmale aber so kontingent sind, dass sie jederzeit überbietbar sind, dann bedeutet das, dass auf der einen Seite mein Interesse an diesem Interessanten relativ schnell erlahmen kann. Ja? Sie alle kennen das Phänomen, Sie finden jemand interessant, ich bleibe bei diesem blöden Beispiel, weil er vernarrt ist, ja? Oder weil er ein interessantes Tattoo hat, was weiß ich. Ja? Sie lernen ihn näher kennen, er macht zum ersten Mal den Mund auf und ihr Interesse ist erlahmt. Ja? Dieses eine Merkmal trägt mich. Ja? Es ist auf einer vordergründigen ästhetischen, wahrnehmungsphänologischen Ebene vielleicht etwas, was Aufmerksamkeit erheischt, aber beim näheren Hinschauen kommen Sie darauf, das ist nicht genug, um wirklich sozusagen sich hier zu engagieren. Sie alle kennen das Phänomen aus der Werbung. Eine Werbung muss natürlich ständig mit solchen Reizen arbeiten, die uns interessant erscheinen, weil sie unkonventionell, weil sie originell sind und dergleichen mehr. Wenn Sie dann das Produkt anschauen, für das auf diese interessante Art und Weise geworben sind, kommen Sie darauf 0815. Ein Produkt wie jedes andere. Unterscheidet sich in nichts von den Konkurrenzprodukten, wozu der Aufwand. Ja? Das heißt also, das Interessante kann, ich sage nicht, dass es sein muss. Ja, Sie können auch die Erfahrung machen, dass da wirklich interessante Lebensgeschichte dahinter steckt und das wird der zukünftige Ehepartner. Aber es tendenziell, ja, indem das Interessante gleichsam eine subjektive Hinwendung zu kontingenten Merkmalen, die jederzeit ersetzbar oder überbietbar sind, bedeutet, kann das Interesse erlahmen. Wenn das Interesse erlahmt, ich aber gleichzeitig das Interessante zu einem entscheidenden Kriterium meines Zugangs zur Lebenswelt mache, dann gibt es nur eine Möglichkeit, mich bei der Stange zu halten, das Interessante muss sich überbieten. Das heißt, die Reize müssen gesteigert werden. Das heißt also, ich muss den Interessanten fortschreiten zu etwas, was stärker ist als das Interessante selbst oder was man als das sozusagen Steigerungsformen des Interessanten darstellen kann. Der Geschmack, so schreibt Schlegel, der sich an alte Reize mehr und mehr gewöhnt, wird immer heftigere und schärfere Begehren. Das heißt also, wenn Sie einen Menschen, mit einem Menschen zusammen sind, der es interessant findet und das Interesse erlahmt, ja, dann muss irgendwas getan werden, um dieses Interesse wieder aufrecht zu halten. Wenn Sie ein Kunstwerk nur interessant finden und das Interesse erlahmen, ja, dann muss der Künstler sich irgendwas einfallen lassen, um ihr neues Interesse zu erwecken. Er muss das Interessante selbst steigern. Und das am Witzige ist, das Schlegel tatsächlich, weil es ansonsten, wenn das Interesse erlahmt, wird dieses Objekt, das ist das Wort von Schlegel, fad und langweilig. Ja? Das Langweilige könnte man auch sozusagen in Erinnerung an die Vorlesung von vor zwei Wochen von Peter Geitsch, das Langweilige könnte man auch sozusagen in ein Wechselverhältnis bringen zum Interessanten. Das Erlahmte, Interessante wird das Langweilige. Der Reiz, der abgestumpft ist, der mich nicht mehr tangiert, wird langweilig und zu einer besonderen Form langweilig. Es interessiert mich jetzt nicht nur nicht mehr, sondern das Fatale ist ja, ich erinnere mich daran, dass es einmal nicht langweilig war, dass es mich einmal interessiert hat. Ja? Und Sie wissen, was es bedeutet, zu einem Menschen zu sagen, du interessierst mich nicht mehr. Das ist was anderes, als zu sagen, du interessierst mich. Wenn du interessierst mich, okay, dann hätte eine Konversation beginnen können, sie beginnt. Keiner ist gezwungen, mit irgendjemandem zu kommunizieren. Aber du interessierst mich nicht mehr. Das heißt, du warst einmal reizvoll für mich, jetzt bist du es nicht mehr. Ja? Die Langeweile, die gleichsam imprägniert ist mit der Erinnerung an eine Situation, in der einmal etwas nicht langweilig, in der etwas spannend, reizvoll, beglückend gewesen ist, ist wahrscheinlich eine intensivere und schlimmere Langeweile-Erfahrung als diejenige, die sich nur einer Leere gegenüber sieht, die nicht gefühlt war. Ja? Die Langeweile, die aus den Erlahmen eines Interesses erfolgt, ist eine Langeweile, ist etwas Fades, wie Schlegel schreibt, die gefühlt war, die jetzt nicht mehr gefüllt ist, etwas, das da war und leer geworden ist, oder sozusagen also etwas, das nur noch in der Erinnerung überlebt, aber in der Realität, in der unmittelbaren Lebenswirklichkeit keinen Platz mehr hat. Um dem zu entgehen, ja, um dem zu entgehen und dieses Umkippen von Interessantem in Fadheit, von Interessantem in Langeweile zu entgehen, muss das Interessante gesteigert werden. Und das ist nicht interessanter am interessantesten, denn das gibt es nicht. Ja, also diese Form von Steigerung, die zu einem Optativ führt, gibt es nicht. Sondern Schlegel hat drei Steigerungsformen des Interessanten festgestellt, von denen ich glaube, dass sie nicht nur in unserer alltäglichen Situation, in alltäglichen Situationen nach wie vor begrenzte Gültigkeit haben, sondern er hat damit, so würde ich meinen, das ist vielleicht jetzt eine etwas provokante These, schon Ende des 18. Jahrhunderts die Entwicklungsphasen der modernen Kunst oder der modernen Künste des 19. und 20. Jahrhunderts antizipiert, also vorweggenommen. Die erste Steigerungsstufe des Interessanten, wo etwas dazukommen muss, das das Interessante noch ein bisschen interessanter macht, so Schlegel, ist das Pikante. Das Pikante. Sie wissen, eine Situation, die pikant ist, ist ein bisschen anders als eine Situation, die nur interessant ist. Ja? Ein pikantes Buch ist ein anderes, als das nur interessant ist. Ein pikantes Kunstwerk, eine pikante Bemerkung, ist ein bisschen was anderes als nur interessant. Nämlich das Pikante geht in eine ganz bestimmte Richtung, die uns an sich immer interessiert, nämlich das Spiel mit dem Frivolen, das Spiel mit dem Erotischen, das leicht zugespitzte, dasjenige, was so ein bisschen eine sexuelle Konnotation hat. Das heißt also, es ist, funktioniert genau nach diesem Schematismus, der Schlegel hier aufgedeckt hat, dass etwas, was aus unterschiedlichen Gründen interessant werden kann, wenn das Interesse zu erlahmen beginnt, muss ich auf etwas setzen, wo ich im Prinzip annehmen kann, das ist ein Reiz, den man nicht widersteht. Ja? Was glauben Sie, warum sozusagen so viel Werbung für Produkte, die damit überhaupt nichts zu tun haben, versetzt sind von erotischen Anspielungen? Ja? Warum? Ja? Weil das Bekannte. Ja? Nur für ein Mineralwasser zu werben mit dem Hinweis, ist gesund, ja? Interessiert niemand. Ja? Nur für ein Mineralwasser zu werben, spielt jetzt auf eine berühmt gewordene Werbung einer Mineralwasserfirma an. Nur damit zu werben, also macht schön, ja? Ist eigentlich auch nicht mehr sehr interessant. Ja? Man könnte sagen, dieses Mineralwasser verhindert, dass sie altern. Ja? Das ist vielleicht für viele Menschen schon interessant. Ja? Aber das Mineralwasser zu kombinieren mit einer pikanten Situation, ja? Sehen Sie, ich belebe die Sinne und da waren immer drei Menschen. Zwei Männer, eine Frau, zwei Frauen, ein Mann. Eine pikante Situation, die unkonventionell war, die unserer Vorstellung von erotischer Paarbeziehung konterkariert hat. Ja? Da schaut man hin. Kein Mensch hat geglaubt, wenn er Mineralwasser kauft, landet er in einer pikanten Situation. Ja? Aber es war sozusagen die Fantasie angestachelt und das war genau dieser Reiz, dass auch ohne dass das anzüglich war. Ja? Die waren zwar leicht bekleidet, aber bekleidet. Sie waren nicht in Einleitungssituationen, aber man hätte sich eine Einleitungssituation vorstellen. Ja? Das heißt, oder Frühstück, ja, nicht? Das Pikante. Reiz oder das Pikante, so Schlegel, hat die Aufgabe, eine stumpf gewordene Empfindungskraft zu reizen. Irgendwann einmal verläuft sich das auch. Ja, wenn man 100-mal diese Werbung gesehen hat, kennt man sie, wird langweilig. Ja, jeder Reiz, dem ich auf Dauer ausgesetzt werde, wird langweilig. Stumpft ab. Was ist die nächste Steigerungsstufe? Nach Schlegel, das Frappante. Vom Interessanten zum Pikanten, vom Pikanten zum Frappanten. Das Frappante ist das Überraschende. Das Plötzliche, das wirklich im Wortsinn Unerwartete, das, womit man wirklich jetzt nicht in der Situation gerechnet hat, und das aber gleichzeitig ästhetische Kategorie ist. Ja? Im Sinne jetzt, dass man sagt, also es gibt ja lange Diskussionen in der Ästhetik und die Kategorie der Plötzlichkeit. Also das, was plötzlich auftaucht. Ja? Was unmittelbar da ist, was nicht erwartet wird, was einbricht in eine Situation, was nicht vorbereitet ist, wodurch man frappiert ist, überrascht, im besten oder vielleicht auch im schlechtesten Sinn des Wortes. Ich erinnere mich, welchen kleinen Skandal ein Interview ausgelöst hat, dass ein Kollege von mir, ein österreichischer Philosoph, der für seinen Zynismus ja ohnehin stadtbekannt war, gegeben hat, unmittelbar nach 9-11, also als, nach diesem Terroranschlag auf die Twin Towers in New York. Und er gesagt hat, also erschüttern tut sie nicht, aber es hat ihn frappiert. Es war eine Überraschung. Damit hat wirklich niemand gerechnet. Und er hat das eher sozusagen unter diesen ästhetischen Gesichtspunkten gesehen, die damals ja sich eingeprägt hatten, weil wir ja alle das als Fernsehbild gesehen hatten. Und das war dann schon im schlägischen Sinn frappierend. Das war nicht mehr interessant, das war schon mehr. Bekannt war es überhaupt nicht, aber es war frappierend. Das zeigt, ja, und das, die Steigerungsform des Verbannten oder das Verband der Steigerungsform des Interessanten, so Schlegel mit einer schönen Formulierung, ist ein Stachel für die Einbildungskraft. Ein Stachel. Das Verbannte ist immer nur dann verbannt, wirklich verbannt, wenn es bis zu einem gewissen Grad auch wehtut. Ja? Also das nur Positive kann selten wirklich verbannt sein. Man nimmt das dankbar zur Kenntnis. Ja? Außer der Kontrast ist zu groß. Wenn überhaupt vollkommen unvorbereitet in eine Prüfung geht, dann kriegt man sehr gut, manchmal auch kapiert sein. Ja? Hat mich schon überrascht. Ja? Aber im Großen und Ganzen ist sozusagen dieser Stachel für die Einbildungskraft, das ist also dasjenige, was sozusagen in unserer Fantasie, in unserer Imagination überraschend eindringt, durch einen Moment erschüttert das Verbannte. Die letzte Steigerungsstufe des Interessanten, und danach gibt es nichts mehr. Ja? Nach Schlegel, Sie brauchen jetzt nur das Verbannte weiterdenken, logisch. Die nächste Steigerungsstufe, und die ist ja ganz zentral geworden für die Geschichte der Kunst der Moderne, so Schlegel schon Ende des 18. Jahrhunderts, ist das, wie er es nannte, Schockante. Der Schock. Der Schock, dem wir noch eine gesonderte Vorlesung im Juni widmen werden, weil er wirklich ein Zentralmechanismus ästhetischer Empfindungsformen geworden ist, das Schockante, das tatsächlich sozusagen der Schock, der mich wirklich sozusagen für einen Moment zumindest aus allen gewohnten Konstellationen reißt, ja, wo ich erstarre, wo ich erbleiche, wo ich bewegungsunfähig bin, wo ich paralysiert bin, ja, also der Schock. Schlegel war sogar noch so freundlich und gleich drei Varianten des Schocks unterschieden. Der Schock kann entweder abenteuerlich sein, das heißt also dasjenige, was sozusagen das Unerwartete jetzt in einem aktionistischen Sinne, könnte man sagen, also das Abenteuer, das mit hohem Risiko behaftet ist, einen ungewissen Ausgang hat. Ja. Wir sprechen auch von künstlerischen Aktionen mitunter, sie sind abenteuerlich. Ja. Ein Künstler, was er sich auf einen Seil balanciert oder Aktionskunst, Performance ist, macht die sozusagen diese Richtung des Abenteuerlichen gegen das Abenteuerliche, also der Schock, der tatsächlich eine starke aktionistische Komponente hat. Oder, auch damit hat Schlegel eine ganze Tendenz der Kunst des späten 20. Jahrhunderts antizipiert, das Ekelhafte, da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Also der Schock, der tatsächlich physiologisch tangiert, aber jetzt nicht das Ekelhafte in dem Sinne, da kriegt er noch nicht zu und der Ekel, das ist ja kein Schock. Ja? Sondern zum Schock gehört, das ist sozusagen das Erbe des Verbannten, gehört das plötzlich. Ja? Wir sind dann geschockt, wenn das plötzlich passiert. Wenn jetzt plötzlich, sie drehen sich um und hinter ihnen ist ein ekelhaftes Tier oder ein Tier, das sie als ekelhaft empfinden. Ja? Wo sie denken, sie sind nichts dabei, wollen auf die Uhr schauen und hier sitzt ein Skorpion. Ja? Das ist ja etwas geschockt. Ja? Das heißt also, das Eklige, das plötzlich auf uns eindringt, oder dessen wir plötzlich gewahr werden. Und die dritte Form des Schockanten noch Schläge, das Grässliche. Ja? Das Grässliche, also dasjenige, was nicht im erhabenen Sinne, sondern gleichsam einen vom erhabenen, differenzierten, abgewerteten Sinne grauerregend ist, Auch hier, beim Erhabenen spielt ja das plötzliche, beim dynamischen Erhabenen von Immanuel Kant spielt das plötzliche durchaus auch eine Rolle, aber das Grässliche ist sozusagen jenes Grauen, das uns nicht wie das Erhabene durch Größe zu faszinieren vermag, sondern praktisch das rein Grässliche, also das Grauen in seiner unangenehmsten und widerwärtigsten Form überbleibt und dadurch imstande ist, mich zu schockieren. Das Interessante jetzt an dieser Überlegung von Schlegel ist, dass er diese Erscheinungsformen ästhetischer Empfindungen, nämlich dass ich etwas als interessant empfinde, dass ich etwas als pikant empfinde, dass ich etwas als frappant empfinde und etwas als schockant oder schockierend empfinde, dass er diese Empfindungsformen zusammengefasst hat oder interpretiert hat, wieder seine Worte, als letzte Konvulsionen eines sterbenden Geschmacks. Also der ästhetische Geschmack, ja, der Immanuel Kant und bei anderen sozusagen das sichere Urteil über das Schöne hätte erlauben sollen, ja, dieser ästhetische Geschmack so wendet sich von dieser Form des Schönen ab, wendet sich dem Interessanten zu, erfährt hier sehr rasch seine Erschöpfung, steigert den Reiz hin zum Pikanten, zum Frappanten, zum Schockanten und nach jeder dieser gesteigerten Reizerfahrungen ist man, das kennen Sie auch aus seinem alltäglichen Leben, ist man erschöpfter als vorher. Man muss ihn wieder anstacheln, wieder Energie reinstecken, sich wieder aufraffen, die Dosis muss erhöht werden und am Ende sozusagen sind noch einige extreme Zuckungen dieses Geschmacks vorhanden. Dieser Geschmack berauscht sich dann vielleicht noch an einem extremen, ekelhaften oder grässlichen Situationen, um dann in sich zusammenzufallen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man diese Überlegung, Sie können es, wie gesagt, im Reader bei Schlegel noch im Detail nachlesen, inwieweit man diese Überlegung in jedem Punkt nach- und mitvollziehen. Ja? Aber ich denke, dass er in zwei, vor allem zu Antizipation der Kunst der Moderne, wie gesagt, das Phänomen des Kunstschocks und wie das im Detail aussehen kann, werden wir noch sprechen. Aber zusammenfassend denke ich, dass zwei Aspekte, die Schlegel entdeckt hat, für das Phänomen des Interessanten wirklich von Wichtigkeit sind. Nämlich diese Kontrastierung des Interessanten mit dem Allgemeinen, die Definition des Interessanten als Mangel an Allgemeinheit, dadurch als reine Besonderheit und als reine Besonderheit als Abweichung, ja, als Manieriertheit, als Übersteigerung von Besonderheit. Also besonderer Manierismus auch in der Kunst meint ja bis zu einem gewissen Grad die Hervorhebung von Besonderheit und der Steigerung der Besonderheit. Ja. Ein guter Einfall, der dann übersteigert wird und sozusagen das Besondere dann gleich so drastisch und demonstrativ in Erscheinung treten lässt. Und das Zweite, was mir ganz entscheidend erscheint, aber vielleicht kommen wir da eben nicht mehr aus, weil wir eben diese Kriterien für das Schöne verloren haben, diese prinzipielle Steigerbarkeit und Unabschließbarkeit des Interessanten. Das Interessante ist sozusagen ein Phänomen, dass das Interessante ein Phänomen ist, das tatsächlich einer unglaublichen Relationalität zwischen Subjekt und Sache, zwischen Mensch und Mensch, in dieser Relationalität steht und das auf der anderen Seite nie abschließbar ist. Ja, daraus entwickelt sich eine Dynamik, die es dann auch erlaubt, sozusagen, dass man auf der Suche nach dem Interessanten, nach der Suche nach immer noch interessanteren Konstellationen und Reizen und aufmerksamkeitsheischenden Signalen selber in eine Bewegung der Unabschließbarkeit gerät, die gleichzeitig eine tiefe Frustration hervorrufen kann, denn dieses Wissen, dass jedes Interessante, das Ihnen begegnet, egal auf welcher Ebene, durch ein noch interessanteres überboten werden könnte, verschafft Ihnen oder versetzt Sie natürlich eine gewisse Hohllosigkeit. Ja? Wenn Sie einmal an einem Ort dieser Erde waren, den Sie so richtig als interessant empfunden haben, das ein Gebirgsdorf oder ein Fischerdorf, eine Großstadt, eine Metropole, irgendwas war, dann werden Sie die Erfahrung machen, ja, wenn dieser Ort interessant ist, gibt es ja sicher auch noch andere interessante, vielleicht sogar interessantere Orte. Und dann müssen Sie sich auf eine Suche machen, wo Sie wahrscheinlich im Gegensatz wiederum zur Spannung, ja, nie wirklich zu diesem Endpunkt der Lösung einer Situation kommen werden. Sie können nur zu einem Ende kommen, weil Sie erschöpft sind. Nicht, weil es nichts Interessanteres mehr gäbe. Ich hoffe, Sie sind heute noch nicht erschöpft und können in die nächste interessante Vorlesung gehen. Danke.